Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Woche beglückte oder bestückte die Bild-Zeitung anlässlich ihres 65-jährigen Jubiläums wohl fast alle Haushalte in Deutschland mit einer Sonderausgabe. Sie werden es wahrscheinlich auch alle bekommen haben. Der interessanteste Beitrag darin war ein Interview mit den 5 noch lebenden Bundestrainern, Beckenbauer, Vogt, Völler, Klinsmann und Löw. Und die interessanteste Frage in diesem ganzen Interview war die letzte. Da fragt Bild, wenn wir uns in diesem Kreis, also Beckenbauer, Vogt, Völler, Klinsmann, Löw, wenn wir uns in diesem Kreis in 10 Jahren wiedersehen, welcher künftige Bundestrainer sitzt zusätzlich am Tisch? Berti Vogt sagt, Jogi, machst du nicht mehr so lange? Schallendes Gelächter. Klinsmann, die Frage kannst du nur dem Jogi, also dem Löw, stellen, ob er noch einen zulässt am Tisch. Jogi Löw sagt, es wird dann ein weiterer Trainer hier sitzen, definitiv. Und dann kommt Beckenbauer. Und Beckenbauer sagt, was in 10 Jahren ist, ob ich da noch da bin, diese Frage beschäftigt mich mehr. Das sollte sie auch. Klar ist das für Franz Beckenbauer wichtiger, die Frage, ob er in 10 Jahren noch da ist und was dann sein wird, als wer in 10 Jahren Bundestrainer sein wird. Was wird in 10 Jahren mit mir sein? Bin ich da noch da? Und wenn nicht, was kommt stattdessen? Ganz anders Iris Radisch, die Feuilleton-Chefin der Zeit, die veröffentlichte kürzlich Gespräche mit Schriftstellern in hohem Alter unter dem Titel Die letzten Dinge, Lebensendgespräche. Dabei interviewte sie unter anderem Amos Oz, Marcel Reich-Ranicki. Also es zog sie über mehrere Jahre hinweg, dieses Projekt. Günter Grass, Martin Walser, Ilse Eichinger, Peter Rühmkorff, Sarah Kirsch und andere. Und in der Verlagsinformation heißt es, seit vielen Jahren führt Iris Radisch Gespräche mit Schriftstellern und Philosophen im hohen Alter. Der Lebensabend und seine Gestaltung ist in diesen Begegnungen immer präsent. Ebenso wie die Rückschau auf Vergangenes und die Bedeutung des Alters für das eigene Schaffen. Bei manchen überwiegt Wehmut, auch Bitterkeit, bei anderen Gelassenheit und Heiterkeit. Und dann wird Iris Radisch mit den Worten zitiert, ich habe mich immer gern mit Menschen über die letzten und vorletzten Dinge unterhalten, die davon keine gefestigten religiösen oder philosophischen Vorstellungen haben. Zitat Ende. Und man fragt sich, warum dieses K.O.-Kriterium? Warum spricht sie über diese Dinge vor allem mit Menschen, die darüber keine gefestigten religiösen Vorstellungen haben? Warum schließt sie das aus? Und als Folge davon gibt es natürlich auch keine Antwort auf die entscheidende Frage, was kommt dann? Kein Blick in die Zukunft. Angenommen, ich werde mit 80 interviewt und sterbe mit 81, dann wäre doch die wichtigste Frage, was wird nächstes Jahr sein? Und an dieser Stelle ist Franz Beckenbauer ehrlicher, zupackender, viel normaler. Wenn er sagt, was ist in 10 Jahren, ob ich dann noch da bin, diese Frage beschäftigt mich mehr. Und Paulus hätte ihm zugestimmt und Paulus würde sagen, richtig Franzl, und du solltest unbedingt zusehen, diese Frage so bald wie möglich zu klären. Denn es gibt ja wirklich eine Antwort. Und darum beschließt Paulus den Römerbrief mit einem erleichterten Jubelruf, einem Dankausbruch geradezu. Das ist seine Zukunftsperspektive. Ja, Sie haben richtig gehört. Heute kommen wir an jene Stelle, wo Paulus den Römerbrief beschließt. Als wir damals am 22. September 2013 diese Abenteuerreise starteten, da hätten wir uns kaum vorstellen können, muss ich zugeben, jemals an diesen Punkt zu gelangen, an dem wir heute sind, beim letzten Vers. Damals haben wir den ersten Satz des Römerbriefs ausgelegt. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel. Römer 1, Vers 1. Und heute wollen wir nun auf den Schlussakkord lauschen. Was ist der letzte Akzent, den der Apostel setzen will? Und alles, was dazwischen liegt, können Sie gut über www.beg-hannover.de noch einmal nachhören. Sie erinnern sich noch? Die große Namensliste am Anfang von Kapitel 16, Verse 3 bis 16, die vielen Christen in Rom, die Paulus mit Namen kannte, diese höchst vielfältige Truppe, die er grüßen lässt. Dann noch einmal die Warnung vor falschen Lehrern, das hatten wir letzten Sonntag studiert, Verse 17 bis 20, wo Paulus sagt, schützt die Einheit der Gemeinde entschlossen, indem ihr den Irrlehrern entgegentretet. Entdecke die Zerstörer, durchschaue die Zerstörer, überwinde die Zerstörer. Und dann beginnt dieser letzte Abschnitt mit einer zweiten Namensliste. Das sind die Grüße der Mitarbeiter in Korinth, wo Paulus den Römerbrief gerade abschließt. Das sind die Leute, die um ihn herum sitzen und beten und ihn unterstützen. Von denen grüßt er jetzt noch einmal. Und damit beginnt dieser für uns letzte Text des Römerbriefs, Römer 16, die Verse 21 bis 24 zunächst. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Hier ist nochmal eine interessante Liste. Timotheus, sicher der bekannteste, das war der engste und treueste Mitarbeiter, gewissermaßen der persönliche Assistent von Paulus. Etwa 8 Jahre lang hat er ihn auf seinen Reisen begleitet. Wahrscheinlich war Timotheus auch durch Paulus letztlich zum Glauben gekommen. Und dann Lucius, Jason, Sosipater, die kamen wie Paulus aus dem Judentum. Deswegen bezeichnet Paulus sie wieder als seine Verwandten, also seine Stammesverwandten, seine Volksgenossen. Dann Tertius, Vers 22, der Schreiber und Sekretär. Das war in der römisch-griechischen Kultur ein typischer Beruf. Ihm hat Paulus den Brief in der Regel diktiert. Gaius, der stellte sein Haus der Gemeinde zur Verfügung, was darauf hindeutete, dass er wahrscheinlich etwas wohlhabender war. Schließlich Erastus, er gehörte zur Stadtverwaltung von Korinth, war dort möglicherweise mit Finanzen befasst. Und schließlich Quartus, den Paulus einfach nochmal Bruder in Christus nennt, also Bruder, nennt ein weiterer Bruder. Möglicherweise kannten ihn einige in Rom, weshalb Paulus ihn hier auch extra nochmal erwähnt. Das ist die Truppe. Und dann am Ende von Vers 24 zum zweiten Mal ein Amen, das hatte Paulus in Vers 20 schon gesagt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Und dann bekräftigt er das nochmal in Vers 24. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Wir verlassen uns darauf, dass er für uns sorgt. Wir brauchen ihn. Wir leben von seinem Erbarmen und seiner Treue und seiner Gnade. Aber noch ist Paulus nicht fertig. Eine letzte Sache liegt ihm noch auf dem Herzen. Und möglicherweise hat er diesen letzten Satz, der jetzt kommt, nicht mehr dem Erastus diktiert, beziehungsweise dem Tertius diktiert, das war ja der Schreiber, sondern eigenhändig hinzugefügt. Kann sein, Paulus das selbst geschrieben hat. Jetzt kommt wirklich der definitive, endgültige, ultimative Schlussakkord. Auch ein Römerbrief kommt einmal zu seinem letzten Satz. Und das ist jetzt der Fall. Verse 25 bis 27. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das aber jetzt offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam bei allen Heiden, ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Lieber Herr, und auch wir wollen in dieses Lob einstimmen und bitten dich, lass uns doch erkennen, warum du unter diese große Epistel gerade diesen Schlussakkord setzt, Herr, und lass es dazu beitragen, dass wir einstimmen in dieses Loblied, das Paulus dir gesungen hat. Amen. Dieser letzte Satz, der ist grammatikalisch unvollständig. Man nennt das in der Grammatik auch Anakolut. Da bricht dann die Satzkonstruktion nochmal auf. Das haben wir bei Paulus häufiger mal, wenn er voller Begeisterung Gott lobt und dann die Grammatik irgendwann Grammatik sein lässt, obwohl er sonst sehr, sehr präzise schreibt. Aber man hat den Eindruck, Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit sprengt alle unsere sprachlichen Möglichkeiten. Und doch gibt es eine Kernaussage, die diesen letzten Satz zusammenhält und ihn wie eine Klammer einschließt. Das möchte ich versuchen, Ihnen deutlich zu machen. Diese Kernaussage beginnt in Vers 25a und endet in Vers 27. Vielleicht unterstreichen Sie sich's auf Ihrem Zettel oder noch besser in Ihrer Bibel. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium, dann kommen diese verschiedenen Beschreibungen. Dem aber, und dann gehen wir zu Vers 27, ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Das ist die Klammer. Und dann haben wir hier das dritte Amen innerhalb von 8 Versen. Nochmal eine Bekräftigung. Das ist deutlich ein Loblied. Ihm aber, dem allein weisen Gott, sei die Ehre. Wir hatten schon ein ähnliches Loblied am Ende von Römer 11. Auch in Römer 11 gibt es ja einen Einschnitt, eine Zäsur. Da endet der große lehrmäßige Teil und dann kommen die einzelnen praktischen Fragen. Was bedeutet die Rechtfertigung nun für das Leben in der Heiligung, für das Verhältnis des Christen zur Gemeinde, zum Staat, zu seinem Gewissen? Sie haben die ganze Gliederung des Römerbriefs auf Ihrem Gottesdienstzettel nochmal dargestellt. Wir werden das auch ins Internet stellen, sodass jeder für sein eigenes Weiterstudieren diesen Überblick immer wieder aufsuchen kann. Und so am Ende dieses großen Abschnitts Kapitel 11, wo der große lehrmäßige Teil endet, hatte Paulus auch schon einmal eine solche Doxologie gesetzt, weil er in einen solchen Lobeshymnus gewissermaßen ausgebrochen und hat gesagt, Römer 11 ab Vers 33, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit, kommt hier auch, als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und genau auf diesen Ton ist auch jetzt der Schlusssatz zum gesamten Römerbrief gestimmt. Hier im Ziel, da lobpreist der Apostel die Weisheit Gottes. Der allein weise Gott, das betont er hier. Und er preist die Weisheit Gottes, die sich in seinem genialen Heilsweg zeigt, in seinem einmaligen Evangelium. Dieses Evangelium hat Paulus den ganzen Römerbrief hindurch immer wieder beschrieben. Und jetzt am Ende preist er Gott für diese Weisheit. Und er sagt, ihm sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Und damit macht Paulus noch einmal deutlich, nirgendwo kann man Gottes Weisheit und Gottes überragende Genialität deutlicher und strahlender erkennen als in Jesus Christus selbst. Nirgendwo kommt man über Gottes Weisheit mehr zum Staunen und Anbeten als bei Jesus, dort in dem, was der Vater durch den Sohn getan hat. Und wir erinnern uns an das, was Paulus in Kolosser 2, Vers 3 sagt. In ihm, nämlich in Jesus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Jesus. Oder 1. Korinther 1, 24, am Kreuz wird diese Weisheit offenbart. Da sagt Paulus, wir predigen den gekreuzigten Christus. Und dann 1. Korinther 1, 24, als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Halten wir das fest, Gottes Weisheit hat ihren Höhepunkt in dem, was er durch seinen Sohn zu unserer Rettung tut. Und alles soll dazu dienen und darin einmünden, dass er, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, geehrt wird. Alles soll seiner Ehre dienen. Und darum wollen wir als Thema über diese letzten drei Verse beziehungsweise über diesen letzten Abschnitt schreiben. Alle Ehre Gott, Ausrufezeichen, die Genialität des Evangeliums. Alle Ehre Gott, Ausrufezeichen, die Genialität des Evangeliums. Kein Mensch hätte sich das ausdenken können. Sie können das Evangelium zusammenfassen, so dass es auf einer Postkarte Platz findet. Und Sie können das Evangelium entfalten in einer ganzen Bücherwand, in 10 oder 20 Bänden. Das ist die Genialität des Evangeliums. Und dann innerhalb dieser letzten drei Verse, die umschlossen wird von dieser Klammer 25a und 27, diesem Lob, da benennt Paulus dann nochmal stichwortartig, worin diese Genialität des Evangeliums eigentlich besteht. Und wenn wir diese letzten drei Verse jetzt studieren, fällt auf, dass Paulus mit diesen letzten Versen im letzten Kapitel des Römerbriefs nochmal ausdrücklich an die ersten Verse im ersten Kapitel des Römerbriefs anschließt. Das ist dann die große Klammer. Man nennt das Inclusio, ein großer Einschluss. Die ersten Verse tauchen wieder auf in den letzten Versen. Das hat Paulus auch ganz genial gemacht. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Vers 25, da sagt er, laut meinem Evangelium mag er euch zu festigen. Und so hat er in Kapitel 1, Vers 1 gesagt, Paulus ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also das Evangelium Gottes, damit identifiziert sich Paulus und sagt, das ist mein Evangelium. Ich habe mich dem verschrieben. Und dieses Evangelium wird laut, sagt er hier in Vers 25, in der Verkündigung von Jesus Christus. Und genauso hat er es in Kapitel 1, Vers 3 geschrieben, das Evangelium handelt von seinem Sohn. Und dann Vers 26, das Evangelium wird durch prophetische Schriften bekannt gemacht. Dementsprechend hatte Paulus geschrieben in Kapitel 1, Vers 2, es wurde zuvor verheißen in heiligen Schriften durch seine Propheten. Das ist wie ein Echo. Und schließlich Vers 26 nochmal, es soll bei allen Heiden zum Glaubensgehorsam führen, dieses Evangelium. Entsprechend hatte Paulus in Kapitel 1, Vers 5 geschrieben, wir wollen den Gehorsam des Glaubens aufrichten unter allen Heiden. Ich denke, das ist ganz offenkundig. Diese große Inklusio, diese große Klammer der ersten Verse und der letzten Verse, die sich aufeinander beziehen. Und mit dieser engen Verzahnung dokumentiert Paulus nochmal, was der rote Faden ist, der sich durch den ganzen Römerbrief hindurchzieht, von der Einleitung bis zum Schlussteil. Das Evangelium von Gottes Sohn, bereits in den alttestamentlichen Schriften angekündigt, soll nun auch die Heiden zum Glaubensgehorsam führen. Und möglichst auch Franz Beckenbauer. Und genauso hat es Paulus bereits in dem programmatischen Satz Römer 1, 16 bis 17 gesagt. Wenn Sie wieder zum Überblick zurückschauen, dann sehen Sie und Sie erinnern sich, und wir haben das hier immer wieder mal betont, Paulus hat die ganze Botschaft des Römerbriefes nach seiner Einleitung und diesen ersten persönlichen Worten dann zusammengefasst in dieser Nussschale, übersichtlich Römer 1, 16 bis 17, bevor dann die ganze große Argumentation losging. Da sagt er, und diesen Satz kennen inzwischen viele von Ihnen auswendig, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen bzw. den Heiden. Denn es wird darin, nämlich im Evangelium, geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist der Themasatz des ganzen Römerbriefs. Und für die Genialität dieses Evangeliums, da bleiben uns am Ende nur das Lob und die totale Freude. Da hinein mündet diese ganze Epistel. Und jetzt nutzt Paulus diese letzten Verse, und wir wollen sie auch nutzen, um uns nochmal zu zeigen, worin die Genialität des Evangeliums besteht. Drei Punkte, an denen Paulus nochmal zeigt, worin eigentlich die Genialität des Evangeliums besteht. Und wir wollen das bündeln in drei Punkten. Der erste Punkt ist der komplizierteste, das ist auch gut so. Jetzt sind wir noch frisch. Und wenn wir diesen ersten Punkt geschafft haben, werden die anderen beiden Punkte etwas leichter. Erstens, die Genialität des Evangeliums zeigt sich in seiner Offenbarung. Das macht Paulus hier extra nochmal deutlich. Er redet davon, ab Vers 25, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam für alle Heiden. Am besten bezieht man das alle Heiden auf den Glaubensgehorsam von der Grammatik her, und dann wäre es noch besser zu übersetzen, das bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam für alle Heiden. Aber in der Sache ist das kein Gegensatz. Aber jetzt kommt es uns erstmal auf die Offenbarung an. Die Genialität des Evangeliums zeigt sich in seiner Offenbarung. Das heißt, an der Art und Weise, wie und wann Gott das Evangelium aufgedeckt und kenntlich gemacht hat. Das war alles andere als zufällig, sagt Paulus. Sondern Gott hat das in seiner Heilsgeschichte ganz genau terminiert. Beim Evangelium, sagt er, handelt es sich um ein Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Geheimnis meint im Neuen Testament nicht das, was wir als Kinder als Geheimnis oft bezeichnet haben. Du, das ist ein Geheimnis, das soll keiner erfahren, verrat's bloß nicht. Sondern im Neuen Testament ist das anders. Da ist Geheimnis eine wichtige Wahrheit, die Gott vorher noch nicht aufgedeckt hat. Oder die er im Alten Testament nur ansatzweise angedeutet hat. Aber die jetzt vollständig bekannt gemacht worden ist und die fortan mit ganzer Kraft ausgebreitet werden soll. Das ist ein Geheimnis. Es war nicht bekannt, jetzt ist es bekannt. Und jetzt soll es mit aller Kraft verkündigt werden. Und Paulus freut sich unbändig darüber, dass Jesus ihn daran beteiligt, diese Weisheit des Heilsplans zu erklären. Und dass Paulus dabei mitwirken darf, die letzten Differenzierungen dieses Heilsplans selber noch aufzuschreiben. Er ist sich dieser besonderen Ehre auch bewusst. Er sagt das einmal zum Beispiel in Epheser 3, ab Vers 8. Da sagt er: Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, Epheser 3, Vers 8, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht worden wäre. Also Paulus sagt, es war verborgen, dieses Geheimnis, wie im Einzelnen Juden und Heiden gemeinsam durch Jesus in einer völlig gemeinsam geleiteten Gemeinde miteinander den Herrn ehren. Paulus war dazu ausersehen, dieses Geheimnis der Gemeinde in allen Differenzierungen dann zu offenbaren. Und so ist auch das Evangelium ein Geheimnis. Paulus sagt in Vers 25, das Evangelium ist gemäß der Offenbarung des Geheimnisses. Und nun sehen wir genau hin, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber, nämlich seit Jesus kam, offenbar gemacht worden ist. Und ab sofort soll dieses frühere Geheimnis jetzt auf Befehl des ewigen Gottes unter den Heiden, steht hier, bekannt gemacht werden. Und Gott sagt auch, mit welcher Methode das Geheimnis bekannt gemacht werden soll. Sehen wir genau hin. Wie soll es bekannt gemacht werden? Durch prophetische Schriften. Und prophetische Schriften meint hier das Alte Testament. Das heißt, durch die Erklärung des Alten Testaments soll Jesus als der Messias verkündigt werden. Das ist gemeint. Es ist sehr differenziert, wie Paulus das schreibt. Also das Geheimnis soll jetzt bekannt gemacht werden durch die alten prophetischen Schriften, die im Licht dessen, was Jesus gebracht hat, erläutert werden. Und genauso hat es Jesus gemacht mit den Emmaus-Jüngern. Da hat Jesus schon genau diese Methode angewandt. Als er den Emmaus-Jüngern das Evangelium erklärt hat, Sie haben das vielleicht vor Augen, Lukas 24, da hat der Herr Jesus genau diese Methode angewendet. Da heißt es: Und er sprach zu ihnen, also diesen Emmaus-Jüngern, die da denken, er sei nicht auferstanden und die ihn erst gar nicht erkennen. Lukas 24, ab Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz so träge, zu glauben allem, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das heißt, das Geheimnis des Evangeliums erklären durch die prophetischen Schriften. Und so ähnlich haben es dann die Apostel auch gemacht, etwa Petrus in der Höhle des Löwen in Jerusalem. Und sie haben gezeigt, wie sich die vielen Hinweise zum Messias in Jesus erfüllt haben. Das ist hier gemeint. Und sehen Sie genau hin, hier zeigt uns Paulus einen differenzierten Befund, eine Spannung. Er sagt, einerseits war das Evangelium von ewigen Zeiten her verschwiegen, ist es in den Einzelheiten erst jetzt offenbar gemacht worden. Also man wusste nicht genau, wer der Messias sein würde, wie er aussehen würde, was er genau tun würde, dass er am Kreuz sterben würde. Das war angedeutet, aber man wusste es nicht so genau, dass er am dritten Tag auferstehen würde, die Himmelfahrt, Pfingsten, die Gemeinde. Das wusste man alles noch nicht so genau. Es war von ewigen Zeiten her verschwiegen. Andererseits kann man jetzt das Evangelium durch prophetische Schriften, also unter Einbeziehung des Alten Testaments, verkündigen, weil Gott eben auch vorher durch viele versteckte Hinweise und manchmal auch offensichtliche Hinweise Jesus schon angekündigt hatte. So differenziert hat Gott das gemacht. Er hat es einerseits verschwiegen, damit jetzt der große Einschnitt durch Jesus kommt, aber er hat andererseits in dieser Zeit des Verschweigens so viele Hinweise schon gegeben, dass man jetzt das Ganze verkündigen kann unter Verwendung dieser alten prophetischen Schriften. Das ist genial. Und Paulus will, dass wir das wissen. Und wir müssen uns das so vorstellen, als Jesus dann kam, da wurden im Licht seines Lebens und all dessen, was er getan und gesagt hatte, all diese einzelnen Hinweise aus dem Alten Testament plötzlich verständlich. Da ergaben die plötzlich ein wunderbares Gesamtbild und fügten sich zu einem genialen Mosaik zusammen. Jesus war wie ein Magnet, der all diese verstreuten Späne aus dem Alten Testament plötzlich zusammenbrachte. Und dann hatte man sie alle beieinander. Und jetzt kannte man das ganze Bild. Und man konnte zugleich zeigen, schau, es war schon angekündigt, es war schon angelegt. Welche Genialität der Offenbarung. Alle Ehre sei Gott. Das zeigt die Genialität, mit der Gott das Evangelium offenbart hat. Und deswegen konnte Paulus dem Timotheus auch schreiben in 2. Timotheus 3, Vers 15, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Da war das Alte Testament zunächst gemeint. Die dich unterweisen kann zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Das heißt, du kannst mit dem Alten Testament evangelisiert werden und zum Glauben an Jesus geführt werden. Er ist wie der Magnet, der all diese Späne der alttestamentlichen Vorhersagen zusammenbündelt. Das ist die Genialität, mit der Gott das Evangelium offenbart hat. Das ist das Erste. Und dafür wollen wir ihn loben. Und zur Genialität dieser Methode gehört auch noch, dass Gott sogar diejenigen, die vor dieser Aufdeckung des Geheimnisses gelebt haben, nicht vergessen hat, dass er sogar denjenigen eine Chance zur Rettung gegeben hat. Was passierte nämlich mit den Verlorenen, als das Evangelium noch verschwiegen war? Auch dazu hat uns Paulus etwas gesagt in Römer 3, Vers 25 und 26. Da hat Paulus gesagt, dass Gott die Sünden ungestraft ließ, die zuvor, also vor diesem Einschnitt des Kreuzes geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte. Also auch davor hat er den Leuten eine Chance gegeben, hat er sie nicht verworfen, sondern Gott hat auch vor Jesus jene Menschen gerettet, jenen Menschen vergeben, die sich damals an das gehalten haben, was Gott ihnen bis dahin schon offenbart hatte. Auch denen hat er seine Gnade angeboten. Auch denen hat er gesagt, vertraut eurem Gott. Auch denen hat er diese symbolischen Opfer gegeben, die sie bringen mussten. Aber die wussten ja, dass Tiere sie nicht retten konnten. Aber Gott hat gesagt, vertraut meiner Vergebung. Und ich werde eines Tages den Messias schicken. Und er wird alle diese Opfer gültig machen. Und wer mir jetzt vertraut, der wird auch dann gerettet sein. Es kommt einer, der wird alles gültig machen. Warum konnte Gott diesen frühen Gläubigen die Sünden schon vergeben, bevor Jesus kam? Weil Jesu tot am Kreuz auch dafür die Strafe tragen würde. Das ist das Erste, woran Paulus die Genialität des Evangeliums zeigt. Es ist seine schrittweise Offenbarung in der Heilsgeschichte. Genial, sagt er, lobt den Herrn. Und ein zweiter Punkt. Ein zweiter Punkt, der uns ebenfalls die Genialität des Evangeliums verdeutlicht, nach seiner Offenbarung, ist das seine Reichweite. Seine Reichweite. Diese eine Methode, sagt Paulus, funktioniert für alle Menschen an allen Stellen der Welt, unter allen kulturellen Rahmenbedingungen, Vers 26, für alle Heiden. Keiner ausgeschlossen. Das ist die Reichweite. Und viele werden sich erinnern, auch dieser Aspekt zog sich wie ein roter Faden durch unseren ganzen geliebten Römerbrief. Das ging schon los in Kapitel 1, Vers 5, wo Paulus geschrieben hatte, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, nämlich durch Jesus, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Das ist die Reichweite des Evangeliums. Dass die Juden dabei sein würden, dass denen das Evangelium angeboten würde, das war sowieso klar. Aber auch für die Heiden steht die Tür weit offen. Und deswegen schreibt Paulus ja auch in dem bereits zitierten Themasatz, Römer 1, Vers 16, 17, darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und vorher heißt es, für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, aber dann auch für den Heiden. Auch den Heiden stehen die Türen ganz weit offen. Und in Römer 5 hatten wir das mal eigens in einer Predigt studiert unter dem Thema, Gott hat ein Herz für Heiden. Ich erinnere nochmal an diese Verse, Römer 5, 10, Abvers 9. Römer 15, Abvers 9, wo Paulus sagt, die Heiden sollen Gott loben und der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Und dann kommen die Belege aus dem Alten Testament. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Das ist die Reichweite des Evangeliums. Und auch diese Wahrheit der Reichweite war schon im Alten Testament markiert worden. Ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, Kapitel 12, wo es von Abraham heißt, auf den Paulus sich ja auch berufen hat dann in Römer 4, wo es von Abraham heißt, dass Gott ihm sagt, ich will dich segnen, 1. Mose 12, Vers 3, und Und ich will segnen, die dich segnen. Und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der ganzen Erde. Alle Heiden. Das ist die Reichweite des Evangeliums. Und dann zeigt Paulus, wie das Evangelium zu allen Heiden kommt. Und hier im Römerbrief macht er das besonders deutlich, diese Dynamik zwischen den Juden und den Heiden in Römer 9 bis 11. Und schon da staunt Paulus, wir haben diese erste Doxologie ja schon gelesen, Römer 11, über die Genialität Gottes in seinem Heilsplan. Und dann haben wir diese Reichweite nochmal bestätigt gefunden in den Namenslisten und gesehen, wie sie alle gerettet werden, Juden und Heiden, ehemalige Sklaven und Leute aus Regierungskreisen, arme Schlucker und wohlhabende Geschäftsleute. Alle werden gerettet, wenn sie zu Jesus kommen. Das ist die Reichweite. Darin zeigt sich die Genialität des Evangeliums. Sie werden alle durch das eine Evangelium gerettet und sie sind alle zum selben Glaubensgehorsam gerufen. Und das heißt zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus. Und wer sein Leben so an Jesus bindet und zu Jesus als seinem Retter und seinem Herrn kommt, den nimmt Jesus dann auch in den Gehorsam hinein. Der wird dann auch verändert. Der wird nicht perfekt, der wird nicht sündlos. Aber er wird Jesus gehorchen wollen, ihm dienen wollen. Und deswegen redet Paulus so oft vom Glaubensgehorsam, weil der Gehorsam die Folge des Glaubens ist. Der Gehorsam rettet uns nicht, aber der Gehorsam ist die Folge unserer Rettung. Und das alles zeigt als zweiter Punkt die Genialität des Evangeliums, nämlich seine Reichweite. Ich musste wieder an Tokichi Ichii denken. Reichweite des Evangeliums. 1918 in Tokio wegen Mordes gehängt. Dieser Tokichi Ichii, der war vorher mehr als 20 Mal im Gefängnis gewesen. Kein Wärter, kein Pädagoge hat ihn irgendwie zähmen und dämpfen können. In seiner Brutalität, in seiner Menschenfeindlichkeit. Dann haben sie ihn geknebelt, gefesselt, ihn so aufgespannt, dass seine Zehenspitzen kaum an den Boden kamen. Wollten ihn zwingen, sich zu entschuldigen für seine Gräueltaten und er hat es verweigert. So stur, so störrisch. Und kurz bevor er zum Tode verurteilt wurde, kamen zwei Missionare in dieses Gefängnis, eine Miss West und eine Miss McDonald, und haben gesagt, wir schenken dir ein neues Testament. Und dann hat er angefangen, in diesem Neuen Testament zu lesen. Und er hat in diesem Neuen Testament vor allem fasziniert gelesen über den Prozess, den sie Jesus gemacht haben und über seine Kreuzigung und wie der sündlose Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das hat ihn überführt, was er in Jesus gesehen hat. Und später hat Tokichi dann geschrieben, das bohrte sich tief in mein Herz und ich begann zu begreifen, wie soll ich es nennen, die herzliche Liebe Jesu, seine Hingabe für uns, wie immer ich es nenne. Ich weiß nur, dass ich mit einem unaussprechlich dankbaren Herzen anfing, an Jesus zu glauben. Das ist die Reichweite des Evangeliums. Das Wort der Wahrheit hat ihn verändert. Und kurz danach wurde Tokichi Ichii zum Tode verurteilt. Er sagt, ich akzeptiere dies als ein faires Urteil nach allem, was ich getan habe. Aber er nutzte diese letzten Wochen im Gefängnis noch, um seinen Glauben zu bezeugen. Er hat teilweise Tagebuch geschrieben. Und hat er sich so gefreut über 2. Korinther 6, Vers 10, wo Paulus sagt, wir sind die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Und Tokichi Ichii schreibt in sein Tagebuch, die Leute werden sagen, dass mein Herz jetzt voller Sorge sein muss, weil ich täglich auf meine Exekution warte. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin weder verzweifelt noch hoffnungslos. Hier, eingeschlossen in meiner kleinen Gefängniszelle, bin ich unendlich viel glücklicher, als ich in den Tagen meiner Sünde war, wo ich Gott noch nicht kannte. Jetzt darf ich Tag und Nacht mit Jesus sprechen. Und dann war er vorbereitet. Als der Tag der Exekution kam und man berichtet, dass er auf dem Schafott mit großer Würde und tiefem Ernst diese letzten Worte gesagt haben soll, meine Seele, gereinigt von Sünde, kommt heute nach Hause in die große Stadt Gottes. Das ist die Reichweite des Evangeliums. Tokichi Ichii als ein Beispiel unter vielen. Und schließlich finden wir dann noch einen dritten Punkt für die Genialität des Evangeliums. Und dieser dritte Punkt ist eigentlich das Wichtigste. Also wir haben gesehen, die Genialität des Evangeliums besteht erstens in seiner Offenbarung, sagt Paulus hier, zweitens in seiner Reichweite. Und jetzt kommt das dritte und letzte. Und drittens, die Genialität des Evangeliums besteht in seiner Kraft. Paulus sagt das gleich in Vers 25, dem aber, der euch zu festigen vermag. Man kann das auch wörtlich übersetzen, der die Kraft hat, euch zu stärken. Kraft. Der die Kraft hat, euch zu stärken. Laut meinem Evangelium. Also hier stehen zwei griechische Wörter für Kraft nebeneinander. Dynameno und Sterixai. Der das Vermögen hat, euch zu stärken, laut meinem Evangelium. Die Quelle dieser Kraft ist das Evangelium mit seiner Verkündigung von Jesus. Also das sind keine zwei verschiedenen Dinge, sondern das erläutert sich selbst, wenn er hier schreibt, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus, dann meint er laut meinem Evangelium, das in der Verkündigung von Jesus Christus besteht. So ist es gemeint. Es sind keine zwei verschiedenen Faktoren, sondern das ein und dasselbe. Das Evangelium, das in der Verkündigung von Jesus Christus besteht. Und das hat die Kraft, euch zu stärken. Oder wir können noch genauer sagen, das Mittel, das Instrument, mit dem Gott seine geniale Kraft ausübt, ist das Evangelium von Jesus Christus. Die Genialität des Evangeliums besteht in seiner Kraft. Und jetzt fragen wir, was bewirkt nun mit dieser Kraft Gott? Was bewirkt Gott mit dieser Kraft des Evangeliums? Wozu setzt er seine Kraft ein? Er setzt die Kraft seines Evangeliums zum einen ein, um seine Kinder zu stärken. Also das griechische Wort sterizo, was hier steht, das hängt auch zusammen mit dem uns bekannten Wort steroide. Das heißt festigen, stabil machen, sicher machen, verankern. Und so sagt Paulus, er vermag euch zu stärken. Die Wahrheit des Evangeliums gibt dem Christen eine ungemeine Festigkeit, Gewissheit. Sie gibt uns eine Sicherheit, um die uns Nicht-Christen nur beneiden können. Denken wir nochmal an die Frage von Beckenbauer. Ne? An den entscheidenden Punkten seiner Existenz muss der Mensch ohne das Evangelium total wackelig bleiben. Total schwächlich, hilflos, kraftlos, schwankend, unsicher, ungewiss. Was wird aus mir? Wozu lebe ich? Wo komme ich eigentlich her? Wo gehe ich hin? Schwankend. Und selbst die religiösen Leute, die ohne das Evangelium spekulieren, haben letztlich keinen sicheren Boden unter den Füßen. Paulus sagt einmal, sie sind immer auf neue Lehren aus und kommen noch nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Aber wer dem Evangelium vertraut, wer sein Herz an das Evangelium hängt, der weiß genau, was mit ihm los ist. Das ist doch so schön. Der weiß genau, was aus ihm wird. Wer sich ans Evangelium klammert, der weiß genau, ich war ein verlorener Mensch. Ohne Gott. Ich war ein Rebell gegen meinen Schöpfer. Ich wusste das nicht immer, aber ich war es. Und dann hat mein Schöpfer mich gestellt und er hat mich entlarvt und er hat mich verurteilt. Und er hat mich im Spiegel seines Wortes als das überführt, was ich wirklich bin. Nämlich ein böser Feind Gottes, obwohl ich mich noch so nett finde. Und da hat er mich freigesprochen. Dann hat er mich wirklich freigesprochen und er hat mir vergeben. Weil Jesus an meiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat. Und jetzt darf ich Kind meines Schöpfers sein. Ich weiß das. Und jetzt gilt für mich alles, was Paulus hier in Römer 5 bis 8 schreibt. Sie erinnern sich, Römer 5 bis 8, das kommt, nachdem Paulus in den Kapiteln davor beschrieben hat, wie ich Christ werde. Römer 5 bis 8, das ist dieses große, vier Kapitel umfassende Stück über die Heilsgewissheit, wie Gott seine Kinder bewahrt, wie Gott seine Kinder erzieht, wie Gott seine Kinder ans Ziel bringt. Das ist Römer 5 bis 8. Ihr habt Frieden mit Gott, so geht das los. Und es endet mit diesem herrlichen Hymnus, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Dieses Evangelium, das hat die Kraft, euch stark zu machen. Jetzt weiß ich, wohin ich gehöre. Und die Folge des Evangeliums ist, Römer 12, dass ich jetzt in die Gemeinde Jesu reingehöre. Und da bin ich jetzt auch geborgen. Und da habe ich meinen Platz und meine Aufgabe. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich bin nicht mehr unsicher und wackelig. Auch wenn ich manchmal natürlich noch als Mensch in mir meine Schwächen spüre. Aber das ist nicht die letzte Wahrheit über mich. Und das macht mich stark, das Evangelium, auch im Blick auf die wichtigen ethischen Fragen. Gibt Gottes Wort mir einen soliden Standort? Römer 13, wie soll ich mich gegenüber dem Staat, gegenüber der Politik entscheiden? Was mache ich mit meinem Gewissen? Das Evangelium ist für alles die Basis. Das Evangelium ist die Grundlage. Denn durch das Evangelium hat Gott mir seine Gnade geschenkt. Er hat gesagt, ich vergebe dir. Und all das, was du nicht verdient hast, kriegst du von mir geschenkt. Und wegen des Evangeliums gilt jetzt auch, was Paulus in Philipper 1, Vers 6 geschrieben hat. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch zum Ziel bringen. Bis an den Tag Jesu Christi. Also es ist ein ganz deutlicher Befund. Die Kraft des Evangeliums erweist sich in der Stärkung der Christen. Aber dann gibt es noch einen weiteren Fall, bei dem sich die Kraft des Evangeliums beweist. Nämlich nicht nur in der Stärkung der Christen, sondern auch, Sie wissen, was kommt? In der Bekehrung von Nichtchristen. Auch da erweist sich die Kraft des Evangeliums. Das Basiswort für Dynamit, explosive Kraft, das hier steht in Vers 25. Das kommt nämlich noch an einer weiteren Schlüsselstelle des Römerbriefs vor. Und Sie wissen jetzt schon, wo in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Da steht dieses Wort auch nochmal. In 16,25 und in 1,16. Das Evangelium hat also nicht nur die Kraft, die Christen zu stärken, sondern ebenfalls die Kraft, um die Nichtchristen zu bekehren. Und wie stark, ihr Lieben, wie stark diese Kraft sein muss, ich denke, das weiß jeder, der schon mal versucht hat, einen anderen Menschen zu Jesus zu bekehren. Oh, wie stark muss diese Kraft sein? Es geht einfach nicht. Das Einzige, was wir mit etwas Geschick hinbekommen, sind Scheinbekehrungen. Und die helfen nichts, die schaden eher. Das können wir mit so ein bisschen gutem Zureden und psychologischer Manipuliererei. Scheinbekehrung kriegen wir vielleicht noch hin. Aber keine echten Bekehrungen, dass das Herz getroffen wird, dass einer sich im Tiefsten vor Gott als Sünder erkennt, dass einer Sehnsucht bekommt nach der Vergebung von Jesus. Das können wir doch nicht machen. Dass einer begreift, was der Zöllner in dem gehörten Gleichnis vorhin begriff, ich armer Sünder. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich an Tokichi Ichi denke. Das kann nur Gott machen, das ist die Kraft des Evangeliums. Paulus selbst wäre ein weiteres Beispiel. Überlegen Sie mal, wie der total gegen Jesus angerannt ist. Und Gott hat ihn überführt, das ist die Kraft des Evangeliums. Und da denken wir an den Kerkermeister von Philippi, diesen alten Heiden dort. Und dann kracht alles um ihn herum zusammen und er fragt, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und er wird überführt von der Kraft des Evangeliums und eine halbe Stunde später ist seine ganze Truppe getauft. Halbe Stunde ist jetzt von mir nur mal so angenommen, das steht nicht in der Bibel, aber es war offensichtlich ganz nahe dran zeitlich. Und dann Nikodemus, der große, etablierte, honorige Vorzeigetheologe, höchst anerkannt. Und er ahnt, das, was ich habe, das reicht nicht. Ich habe nicht die wirkliche Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und es treibt die Nacht zu Jesus. Und er sagt, was muss geschehen? Und Jesus überwindet ihn durch die Kraft des Evangeliums. Und später wird Nikodemus den Mut haben, den verurteilten Jesus mitzubestatten. Und nach allem, was wir wissen, dürfte er sich bekehrt haben. Oder denken Sie an den Finanzminister aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8, der da auf der Reise ist. Und im Tempel diese Schriftrolle, Jesaja 53, gekauft hat, die er nicht richtig versteht. Und Dann setzt sich Gottes Bote zu ihm und erklärt ihm das. Und er sagt, ich will diesem Jesus folgen. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Und er wird überwunden durch die Kraft des Evangeliums. Oder denken Sie an den Geldschneider Zachäus, der plötzlich Gewissensbisse bekommt und auf diesen Baum da steigt, nur weil er weiß, da kommt Jesus. Und er guckt und er sieht und Jesus redet ihn an und kommt in sein Haus. Und Zachäus bekehrt sich. Und alles ändert sich durch die Kraft des Evangeliums. Und nach dem Geldschneider Zachäus, der Aufschneider Petrus. Petrus war ja so ein pragmatischer Mittelständler, der seinen Fischereibetrieb ganz gut im Griff hatte. Und der denkt, man kann die Dinge machen. Und der in all seinem Pragmatismus und seinem Fleiß plötzlich kapiert, da begegnet er dem Sohn Gottes. Und es ist besser, dass der weggeht, weil er nicht zu mir passt. Und meine ganze innere Schmutzigkeit und Finsternis im Kontrast zu diesem Jesus so richtig rauskommt. Und er wird überwunden durch die Kraft des Evangeliums. Oder Thomas, der Grübler vom Dienst. Und er sagt, ich glaube das nicht, wenn ich ihn hier nicht sehe. Und er begegnet dem Auferstandenen und er wird überwunden. Ihr Lieben, das ist die Kraft des Evangeliums. Und jeder von uns hier, der an Jesus gläubig geworden ist, jeder unter uns, der an Jesus gläubig geworden ist, ist ein lebendiges Beispiel für die geniale Kraft des Evangeliums. Uns alle hat er irgendwie überwunden, vorausgesetzt, sie glauben an Jesus. Und deshalb war es so ein großes Vorrecht und auch eine unbedingte Verantwortung, den Römerbrief zu studieren. Und liebe Geschwister, ich darf euch bitten, lasst uns dranbleiben. Lasst uns jetzt nicht aufhören, den Römerbrief zu lesen und ihn immer wieder vorzunehmen. Das ist gerade in unserer Zeit so unendlich wichtig. Es gibt so viel Verwirrung um diese Frage, wer überhaupt ein Christ ist. Es gibt so viel Verwirrung und Verzeichnung und so viele falsche Lehren, die das verdunkeln. Stichwort neue Paulus-Perspektive, Stichwort Emerging Church. Und es gibt so viele andere Konzepte. Und hier in diesem Römerbrief, da stellt uns Paulus einen wunderbaren systematischen Überblick zur Verfügung, was alles zum Evangelium gehört. Und wir durften das jetzt über einen so langen Zeitraum hinweg studieren, wie das Evangelium wirkt, was alles daraus folgt und wie wir es anderen Menschen nahebringen können. Und deswegen bin ich dankbar, dass Thomas nochmal hier auf dem Gottesdienstzettel Ihnen diesen Überblick zur Verfügung gestellt hat. Wir werden es auch nochmal ins Internet stellen. Und ich möchte Sie sehr ermutigen, studieren Sie das weiter. Und bleiben Sie dran und lassen Sie sich immer mehr festigen in dieser großartigen Wahrheit. Und deshalb ist Römer 3, Vers 21 bis Römer 4, Vers 25 das Herzstück des Römerbriefs. Denn hier, in diesen beiden Kapiteln, da hat Paulus das Evangelium mit einer herrlichen Klarheit und Präzision zusammengefasst. Und alle Probleme, die er davor verhandelt, nämlich dieses ganze große Problem der menschlichen Schuld gegenüber Gott, die ganze Welt steht unter dem verdienten Zorn Gottes, alles, was davor ist, das findet hier in Kapitel 3 und 4 seine Lösung. Und alle Kennzeichen des Christseins, die danach zur Sprache kommen, ab Römer 5, die haben hier in Römer 3 und 4 ihr Fundament. Und deshalb, liebe Geschwister, soll unsere knapp vierjährige Reise von September 2013 bis heute, unsere Reise durch den Römerbrief, die uns von Kapitel 1 bis Kapitel 16 geführt hat und zwischendurch immer mal zu einzelnen Kapiteln zurück, diese Reise soll jetzt dort zum Ziel kommen, indem wir uns zum Schluss noch einmal diese Schlüsselwahrheit, dieses absolute Herz des Römerbriefes vor Augen führen. Und damit wollen wir das heute auf die Zielgerade bringen. Da erklärt Paulus die ganze Kraft des Evangeliums mit Hilfe der Rechtfertigungslehre. In Römer 1,16 hatte er das ja bereits angekündigt. Römer 1,16-17, da fragt er, warum hat das Evangelium diese Kraft, verlorene Sünder, diese Kraft, Tukichi Ichis und Wolfgang Nestvogels zu retten? Warum? Und die Antwort ist, weil es Gottes Gerechtigkeit offenbart. Und offenbart heißt viel mehr, nicht nur, weil es Gottes Gerechtigkeit zeigt, sondern weil es Gottes Gerechtigkeit zugänglich macht. Das ist dort eigentlich gemeint. Zugänglich macht, greifbar macht. Und liebe Leute, auf den ersten Blick ist das keine gute, sondern eine bedrohliche Nachricht. Und darum wäre Martin Luther an dieser Bibelstelle ja beinahe gescheitert. Denn der lebendige Gott, unser Schöpfer, heißt das, ist gerecht, ist absolut heilig, ist absolut gerecht. Und darum muss er uns Sünder verurteilen, sonst würde er ungerecht und würde aufhören, Gott zu sein, wenn Gott uns Sünder nicht verurteilte. Aber er will uns retten. Und darum findet Gott einen genialen Weg, bei dem er gleichzeitig gerecht und heilig bleibt und uns trotzdem unsere verdiente Strafe erlassen kann. Das ist genial. Er kommt zu uns in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, macht Paulus deutlich, der wird ein echter Mensch, und er bleibt trotzdem ohne Sünde. Und damit, und das ist jetzt wichtig, dass wir uns das ganz, ganz klar machen, damit erfüllt Jesus Gottes Forderung nach Gerechtigkeit in doppelter Weise. Er erfüllt diese Forderung nach Gerechtigkeit einmal dadurch, dass er ein 100% gerechtes, heiliges, sündloses Leben lebt. Er erfüllt die Gerechtigkeit, 100%. Und er erfüllt diese Gerechtigkeit zum Zweiten, indem er dieses vollkommene Leben dann für uns einsetzt, um am Kreuz die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient hätten. Also man kann sagen, Jesus erfüllt den Maßstab von Gottes Gerechtigkeit, weil er 100% ohne Sünde lebt. Und Jesus trägt die Strafe, die Gottes Gerechtigkeit fordert. Und darum kann Paulus hier in 16,25 sagen, das Evangelium ist eigentlich die Verkündigung von Jesus. Es ist die Verkündigung von Jesu Kreuz und Jesu Auferstehung. Und die wichtigste Botschaft über Jesus bringt Paulus in Römer 3, Vers 25 auf den Punkt. Das ist der Schlüsselvers des ganzen Römerbriefs. Wenn Römer 3 das Schlüsselkapitel ist, ist Römer 3, Vers 25 der Schlüsselvers. Da sagt Paulus, ihn hat Gott, also ihn, den Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt in seinem Blut. Das heißt, Jesus wird unser Opfer. Jesus erleidet am Kreuz die gerechte Strafe für unsere Schuld. Er wird das Sühnopfer. Und er erfüllt das, was Jesaja 53 schon vorausgesagt hat. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, nämlich Frieden mit Gott. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt in seinem Blut. Also das dargebracht wird in seinem Kreuzestod. Die Strafe liegt auf ihm. Und jetzt ist das Wunder geschehen. Am Kreuz ist Gottes gerechter Forderung Genüge getan. Hier am Kreuz ist das heilige Gericht damals geschehen. Und damit sind alle Forderungen des heiligen Gottes beglichen worden. Und am Ostersonntag, die Auferstehung, besiegelt das nochmal. Da bestätigt Gott der Vater das. Opfer akzeptiert. Es ist gültig. Es ist voll in Geltung. Und er erweckt den Gekreuzigten zum ewigen Leben auf. Und jetzt kommt das Wunder aller Wunder. Das Wunder aller Wunder besteht darin, dass dieser Jesus mein Stellvertreter sein will. Und deiner. Dass Jesus uns sagt, du, in meinem Sühnetod am Kreuz soll deine Strafe mit abgebüßt sein. Das ist so, als wenn sie neulich auf der Fahrenwalder Straße in die Radarfalle geraten wären. Könnte ja passieren. Und warten jetzt bange auf das Knöllchen, auf die Rechnung. Vielleicht sogar auf den Führerscheinentzug für 4 Wochen. Und dann hören sie heute Nachmittag in den Nachrichten, ein Millionär aus Hannover hat der Stadt eine Riesensumme zur Verfügung gestellt. Und er hat gesagt, ich komme jetzt für jede Geschwindigkeitsüberschreitung auf, die zwischen dem 1. und 25. Juni in der Stadt Hannover passiert ist. Ich komme für jede Geschwindigkeitsüberschreitung auf. Ich bezahle, die in Hannover vom 1. bis 25. Juni passiert ist. Und dann schalten die ein Interview mit dem Behördenleiter hinterher. Und der Behördenleiter gibt zu Protokoll, ja, wir haben diese Regelung akzeptiert. Alle Raser werden straffrei ausgehen, weil die Strafe bereits beglichen ist. Und alle Bescheide, die schon eingetütet waren, werden geschreddert. Einer hat bezahlt. Das ist Stellvertretung. Und genau das hat Jesus getan. Er hat die Strafe bezahlt für die Raserei unserer Sünde. Für die Raserei unseres Aufruhrs gegen den heiligen Gott. Deinen Aufruhr und meinen Aufruhr. Und er hat nicht nur bezahlt für die Raserei zwischen dem 1. und 25. Juni, sondern für die Raserei aller Menschen aller Zeiten. Und das verkündet jetzt die Rechtfertigungslehre. Sie sagt, Gott spricht mich frei. Er spricht mich frei von meiner Schuld. Er erklärt mich für gerecht, obwohl ich in mir ungerecht wäre, weil sein Sohn für mich bezahlt hat. Und er hat bezahlt nicht mit Geld, sondern mit seinem Leben. Und Jesus trägt meine Strafe und er nimmt meine Schuld auf sich. Und damit noch nicht genug. Ein letzter Gedanke. Das vergessen wir oft. So wie Jesus meine Sünde auf sich nimmt und ich sie dann los bin, legt er seine vollkommene Gerechtigkeit auf mich, sodass ich plötzlich als Gerechter vor Gott dastehe. Und das beschreibt Paulus ja extra nochmal in Römer 4. Da sagt er das in Vers 5, Römer 4, Vers 5. Wer an den glaubt, nämlich an Jesus, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Gut geschrieben. Das heißt, Jesus nimmt nicht nur meine Schuld weg, sondern er legt seine Gerechtigkeit auf mich. Unfassbar. Und damit es ganz klar ist, sagt Paulus das dann nochmal in 2. Korinther 5, Vers 21. Da sagt er, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, 2. Korinther 5, 21, für uns zur Sünde gemacht. Was folgt daraus? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir stehen jetzt als Gerechte da in den Augen Gottes, weil Christus seine Gerechtigkeit auf uns gelegt hat. Und Martin Luther hat diese Wahrheit mit dem Bild vom fröhlichen Wechsel verdeutlicht. Er hat gesagt, bekanntlich, wenn einer Christ wird, dann ist das wie die Heirat eines hochverschuldeten armen Mädchens mit einem reichen Bräutigam. Ihre ganzen Schulden werden ihm angerechnet, als hätte er sie begangen und er hat genug, um zu bezahlen. Und sein ganzes Vermögen wird ihr angerechnet jetzt, so als habe sie einen Anspruch darauf, weil sie hat jetzt zu ihm gehört. Und dadurch ist das Mädchen vor Verurteilung vollkommen geschützt. Und im Vertrauen auf diese Anrechnung hat Nikolaus Graf von Zinzendorf sein berühmtes Lied gedichtet. Und Sie haben das vielleicht im Ohr, da sagt er, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und damit meint er Christi Blut, also der Sühnetod, den Jesus für mich stirbt, und seine Gerechtigkeit, nämlich seine Vollkommenheit, seine Sündlosigkeit, sein vollkommenes Leben. Und beides, sein Sühnetod am Kreuz, der die Schuld wegnimmt, und sein vollkommenes Leben, Christi Blut und Christi Gerechtigkeit, beides legt er mir um wie einen Mantel. und kleidet mich da hinein. Und wenn Gott mich jetzt sieht, mich den alten Sünder, sieht er mich eben nicht als Sünder, sondern er sieht mich als Gerechten, weil er mich nur noch im Schutzkleid Christi sieht. Und dessen Gerechtigkeit ist mir ja jetzt angerechnet. Genauso wie er meine Schuld genommen hat, habe ich jetzt seine Gerechtigkeit. Das ist das Wunder, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Hier wirkt die ganze Kraft des Evangeliums, dass Jesus sein Leben für mich gab und dass er mir seine Gerechtigkeit schenkt. Und das ist Gnade. Christi Blut und Gerechtigkeit. So groß. So genial ist die Kraft des Evangeliums. Und jetzt bleibt am Schluss nur noch die eine Frage. Wie bekomme ich das? Wie komme ich in den Genuss der Stellvertretung? Was bleibt mir noch zu tun? Und die Antwort lautet, nichts. Die Sache ist so groß, sie ist so übermenschlich groß, dass ich nichts dazu beitragen kann. Nicht ein Tausendstel dazu beitragen kann. 0,0%. Das ist Gnade. Alles, was mir bleibt, ist das Geschenk anzunehmen. Dankbar und beschämt anzunehmen. Und deswegen sagt Paulus das in Römer 3, Vers 22. Die Gerechtigkeit Gottes kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Zu allen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist, nämlich am Kreuz. Das ist alles. Und in Römer 4 haben wir es nochmal. Vers 5. Wer an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also das ist das Einzige, was der Raser tun kann. Der Millionär hat eine E-Mail-Adresse bekannt gegeben und dass er dem einfach eine Mail schreibt und sagt, ich bin ein Raser und ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Und der Glaube an Jesus, der ist noch persönlicher, das ist nicht mit einer E-Mail getan. Sondern Glaube, so wie Paulus ihn im Römerbrief beschreibt, bedeutet, dass ich mich persönlich an Jesus hänge. Und dass ich voller Staunen annehme, was er für mich getan hat. Und das ist am Schluss unserer Predigtreihe über den Römerbrief die große Frage. Glaubst du? Glaubst du so, dass Jesus allein genügt, aber dass er auch der absolut Einzige ist, der dich retten kann? Und dass du nichts dazu beitragen kannst, keine Frömmigkeit, keine irgendwie gearteten Werke, kein langes Leben, in dem du stundenlang Bibel gelesen hast. Es ist alles gut, aber nichts davon kann dich retten. Nichts. Glaubst du das? Vielleicht ist es ein Test, ob du später aus Überzeugung dieses Lied mitsingen kannst, was Friedrich Hiller gedichtet hat. Mir ist Erbarmung widerfahren. Es ist mir widerfahren, ne? Erbarmung, deren ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschicht's? Erbarmung ist's. Und weiter nichts. Ist dir diese Erbarmung widerfahren? Ihr Lieben, das ist das große Ziel. Das ist das große Ziel, mit dem Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Das ist im Grunde das einzige Ziel, mit dem Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Dass du und ich unsere Hoffnung nicht auf irgendetwas oder auf irgendwen anderes setzen, schon gar nicht auf uns selbst setzen, sondern allein auf Jesus. Und dass du dadurch Gottes Kind wirst und dass dadurch Gott die ganze Ehre gegeben wird. Und dann wirst du gern unterschreiben, was Martin Luther von sich gesagt hat. Er sagt, mir ist es wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder die Füße Christi wie die Sünderin, auch wenn ich nochmal schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater, Vater, dies Anhängsel da, das muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber er hat sich an mich gehängt Was will's, Vater? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Und Luther fügt hinzu, das soll mein Glaube sein. Und nicht nur seiner. 6 Jahre nach Luthers Tod, und damit schließe ich, erkrankt seine Käthe schwer. Und als sie mit ihren Kindern 1552, da ist Luther 6 Jahre tot, wegen der Pest aus Wittenberg flieht, da droht der Pferdewagen umzustürzen. Käthe springt heraus, stürzt schwer, verletzt sich. Sie kommt krank in Torgau an und dort stirbt sie 3 Monate später mit 53 Jahren. Aber auch in diesen letzten Tagen weiß Käthe, auf wen allein Verlass ist. Und sie bekennt das mit diesen Worten. Sie sagt, ich hänge mich an Christus wie die Klette ans Kleid. Sie hat oft im Garten draußen gearbeitet und hat das gesehen, was Kletten so machen mit Stoffen. Und sie sagt, das ist meine einzige und völlig ausreichende Hoffnung. Ich hänge mich an Christus wie die Klette ans Kleid. Herr Jesus Christus, wir wollen uns auch so an dich hängen wie die Klette ans Kleid. Und wir danken dir für diese unfassbare Gnade und Barmherzigkeit, mit der du alles für uns getan hast. Dass du am Kreuz gestorben bist, stellvertretend für unsere Sünde, dass du die ganze Strafe auf dich genommen hast. Die ganze Abgründigkeit unserer Schuld, die wir oft nur ansatzweise erahnen. Herr, und dass du uns deine ganze Vergebung schenkst und deine Gerechtigkeit. Herr, dass wir als Gerechte dastehen dürfen, weil du mit uns diesen seligen Tausch vollzogen hast. Herr, es ist unfassbar. Dein mächtiger Gott, wir wollen dich loben und anbeten in alle Ewigkeit für deinen geliebten Sohn Jesus Christus und für alles, was du in ihm und durch ihn getan hast. Und es soll alles dazu dienen, dass deine Ehre besungen wird und gepriesen wird und ausgebreitet wird. Herr, lass auch uns und unsere Gemeinde da beteiligt sein. Und sollte jemand hier unter uns sein, Herr, dessen Herz noch nicht bei dir ist, der sich noch nicht in dieser Weise an dich gehängt hat, Herr Jesus, dann bitten wir dich, mach ihm oder ihr das klar und schenke ihm oder ihr den Mut, sich dir wirklich anzuvertrauen, sich an deine Füße, an deinen Hals zu hängen und dir allein zu vertrauen für Zeit und Ewigkeit. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.